Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Das ist die 57. Folge und Wolfgang Rudolf ist hier im Studio natürlich wie immer. Herzlich willkommen auch für dich.
Danke gleichfalls, Herr Wack.
Und dann haben wir noch einen Gast hier am dritten Mikrofon sitzen. Es ist Thorsten Urbanski von der Firma G-Data. Und mit ihm wollen wir gleich ein Thema ausführlich besprechen über, naja, wie haben wir es genannt, Sicherheit im Urlaub oder sowas. Denn da kann einem auch sehr, sehr viel passieren. Wir werden das gleich hören.
Ja, und dann haben wir ein weiteres Thema. Und zwar am 30. Juni feierte der digitale Mobilfunk seinen 15. Geburtstag. Wir wollen mal darauf zurückblicken.
Du, das ist das eigentlich gar an? Nicht lange. 15 Jahre. Und wir denken,
92 war das.
92, ja. Wir waren dabei. Wir waren auch dabei, als das Vorläufernetz, das C-Netz, eingeschaltet wurde. Und wir waren dabei, als das B-Netz abgeschaltet wurde.
Aber darüber sprechen wir dann gleich. Wir nehmen noch nicht alles von weg.
In puncto A-Netz hatten wir eigentlich keine Erfahrung gehabt.
Aber doch, wir konnten von Holland aus da nach Deutschland telefonieren, was aber verboten war. Aber
wir wollen einfach mal ein bisschen rückblicken, weil viele junge Leute wissen einfach nicht, was da gelaufen ist früher. Und dann haben wir ein Interview mit einem Professor Müller, der in Maastricht lehrt und der in der letzten Woche ein Seminar geleitet hat in Saarbrücken über die Veränderung der Handelsbeziehungen durch das Internet. Da kommen so Worte wie eBay und da kommen so Worte wie Google, wie. Es gibt da viele, viele neue Sachen, wie man heutzutage seine Geschäfte machen kann.
David gegen Goliath ist eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten Menschen kennen. Und ich habe da ein Erlebnis gehabt und mehrere Informationen bekommen, die auf recht paranoide Formen schließen lassen von einer großen Firma gegen zwei alte Männer. Aber das kommt am Ende.
So, jetzt herzlich willkommen, Thorsten Urbanski. G-Data, wir kennen uns schon länger von der Cebit vor allen Dingen. Was habt ihr denn da so gesammelt, wo ich drauf aufpassen muss? Dass ich meine Läden schließen muss und dass ich irgendwie in meinem Haus die Türen verrammeln muss und sowas, das weiß man ja jeder. Wie sieht's denn mit der Datensicherheit aus?
Erstmal schönen guten Tag. Im Urlaub, klar, was Sie gerade angesprochen hatten, man verrammelt seine Haustüren, man verrammelt sein Haus, man schließt es ab. Aber im Urlaub sind Reisende doch sehr, ja, fahrlässig gehen die um mit ihren persönlichen Daten. Gerade wenn sie in Internetcafés sich befinden oder WLAN-Hotspots nutzen.
Aber was muss ich denn da eigentlich tun, wenn ich unterwegs bin? Ich würde ja schon ganz gern mal gucken, wie es auf meinem Bankkonto aussieht und ob da in der Zwischenzeit nicht vielleicht doch irgendetwas passiert ist. Was kann ich denn überhaupt tun, um sicher darauf sehen zu können?
Zum einen muss man erst mal sagen, es gibt im Urlaub, das heißt, wenn ich in ein Internetcafé gehe, viele Leute machen das, die nutzen einfach die Möglichkeit eines öffentlichen Ortes, ein Terminal steht bereit und geben ihre Daten ein. Das sollte ich einfach nicht machen, das ist hochgradig gefährlich.
Also keine PIN, keine TAN und keine gar nichts von diesen speziellen Sachen, also kein Banking machen.
Ich sollte kein Online-Banking machen, tunlichst keine persönlichen Daten eingeben, keinen Benutzerdaten, keinen PIN, kein TAN. Und auch was Online-Konten generell angeht, sprich auch eBay, sollte ich einfach nicht reinschauen.
Ist da schon einiges passiert?
Da ist einiges passiert. Das heißt, wie man so schön sagt, Kriminelle machen keinen Urlaub. Das heißt also, die sind immer unterwegs.
Die machen dann anschließend Urlaub, wenn sie
nicht. Die machen anschließend Urlaub von dem gesamten Geld. Das ist richtig. Okay.
Und gibt's da so Zentren, wo sowas passiert? Ist das in Deutschland, in Spanien oder Italien oder ist das überall?
Es ist eigentlich überall. Also egal, ob ich mich jetzt im Urlaub in Deutschland befinde, ob ich jetzt in Spanien, in Portugal, egal wo ich mich befinde, ich gehe in ein Internetcafé, das ist ein öffentlicher Raum. Oftmals gibt's dort überhaupt gar keine Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, es wird komplett verzichtet auf leistungsfähige Security-Software. Und die sind in der Regel sehr häufig hochgradig infiziert mit Malware, mit Schadprogrammen.
Aber wenn ich jetzt meine eigene Hardware mitnehme und mich an irgendeinem Hotspot anmelde, wie sieht's denn da aus? Ist die Gefahr da genauso groß?
Die Gefahr ist eigentlich genauso groß. Das heißt, ich kann es natürlich eindämmen, indem ich ein entsprechendes Sicherheitsprogramm drauf habe, also mit einer Firewall etc. Aber das Problem ist ganz einfach, ich gehe hin, bin in einem Hotel, ich habe einen WLAN-Hotspot oder ich gehe auch in einen Café, wo die angeboten werden. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt erstmal A, ist es überhaupt ein WLAN-Hotspot? Viele geben sich einfach aus mit ihrem eigenen Notebook, zeichnen alle Daten auf, alles, was ich eingebe. Nächster Punkt ist, es sind offene Netze. Das heißt, dort gibt es keine Abschottung vor Cyberkriminellen.
Aber wenn ich mich zum Beispiel in so einen Hotspot von der Telekom oder T-Mobile oder wie auch immer einwähle, kann ich das erkennen, ob das die richtige ist oder gibt es da gefälschte? Und kann ich dort überhaupt sicher sein?
Es ist oftmals sehr schwierig für einen Endverbraucher, sagen wir einen User, wenn er im Urlaub ist, das einfach abzuschätzen. Das heißt zum einen, werden Anbieter werden genannt bei diesen Hotspots, die kennen die überhaupt gar nicht, die Leute. Die wissen gar nicht, ist es die Telekom oder nicht. Sicher ist eigentlich nur, dass man mit UMTS, dass man dort hat, einen hochgradigen Standard. Da bin ich also sehr sicher, wenn ich meine eigene UMTS-Karte mitnehmen würde.
Das heißt...
Kann ich das dann noch in Spanien, UMTS?
Das können Sie in vielen Ländern. Natürlich ist dann die Durchsatzgeschwindigkeit immer unterschiedlich, mit welcher Geschwindigkeit man da ins Internet gehen kann. Und natürlich der Preis. Also das schlägt natürlich auch zu Buche. Das ist richtig.
Warum UMTS? Warum ist UMTS allein sicher?
Also allein sicher ist immer so eine Sache. Aber der Punkt ist ganz einfach, wenn ich ein offenes Netz habe im WLAN, zum Beispiel das Fraunhofer-Institut hat nachgewiesen, dass also auch Verschlüsselungstechniken, die ich beim WLAN habe, 0, nichts geknackt werden können. Das heißt, jeder kann die Daten auf meinem Rechner überprüfen. Punkt Nummer eins. Zweitens ist, ich bin im Urlaub. Viele gehen dann hin, nutzen zum Beispiel auch weiterhin Tauschbörsen und schalten ihre komplette Sicherheitssoftware auch noch aus. Das heißt, dort fängt man sich jede Menge Schadprogramme auch noch ein. Also UMTS ist ja ein geschlossenes System, da bin ich schon sehr sicher und greife nicht auf einen Anbieter an, den ich nicht kenne. Das heißt, ich greife nicht auf einen WLAN-Hotspot im Hotel, im Café, wie ich gerade schon sagte, oder halt unterwegs am Bahnhof zurück.
Warum haben denn die Internetcafés überhaupt keine Sicherheitsgedanken verwirklicht?
In diesen Internetcafés wird sehr häufig auch, muss man sehen, wird gespielt. Das heißt, dort schalten dann ganz einfach viele Sicherheitssoftware komplett ab, damit die Leute Online-Gaming praktizieren können. Oftmals funktioniert aber auch diese ganze Administrationssoftware würde nicht einfach so mit Security-Software zusammenarbeiten. Oder es wird auch ein Kostenfaktor. Das heißt, Security-Software einzukaufen ist natürlich auch für ein derartiges Café mit Kosten verbunden. Und dann wird es einfach eingespart.
Wenn ich nicht über UMTS ins Netz gehe, ich bohre schon wieder darin rum, ich weiß, sondern ganz normal mit meinem D2-Telefon zum Beispiel, da habe ich eine Datenoption. Ist das auch sicher oder nicht?
Da haben wir natürlich einen hochgradigen Standard. Das heißt also, dort ist eine Sicherheit gegeben.
Also Mobilfunknetz
Mobilfunk
überhaupt.
Kann ich nutzen. Nur ich würde mir sehr schwer überlegen, ob ich, wie gesagt, offene WLANs nutze mit meinem eigenen Notebook.
Okay, also WLAN und solche Sachen nicht. Mobilfunk ist relativ sicher, das können wir sagen. Ja. So, was mache ich denn? Was gibt es denn für eine Alternative, wenn ich nicht über das Mobilfunknetz ins Internet kann?
Computer sein lassen. Im Urlaub.
So wie du.
Urlaub vom Computer. Ja, ich habe mir ja das zwangsweise verschafft, den Urlaub.
Er hat Wein in seine Tasse des Computers geschüttet. Aber, naja, also ich habe überhaupt keine Sicherheit, wenn ich nicht über einen Mobilfunkvertrag ins Internet gehe, sondern über WLAN oder Hotspots oder was auch immer. Da gibt es gar keine Möglichkeit, sicher zu sein.
Also... Punkt Nummer eins ist, ich sollte mit einer leistungsfähigen Software natürlich reingehen, ganz klar. Das heißt, über die entsprechenden Sicherheitsmechanismen verfügt, wie ich schon sagte, Firewall, Anti-Spyware-Schutz und so weiter.
Virenscanner
auf jeden Fall. Es muss, wer ins Internet geht, muss so ein Programm nutzen, auch ein aktuelles. Aber man sollte auch überlegen, muss ich im Urlaub Online-Banking machen? Muss ich eBay machen? Muss ich da reingehen? Und der nächste Punkt ist, wenn ich doch meine Daten für auch digitale Urlaubsgröße versende, muss ich dann mit meiner echten E-Mail-Adresse arbeiten? Das ist Frage. Sollte man also in dem Fall nicht machen.
Das heißt, ich lege mir für den Urlaub irgendeine andere E-Mail-Adresse zu, mit der ich meine Sachen versende und die vergesse ich hinterher wieder.
Genau, es gibt so eine Art Wegwerf-E-Mail-Adressen. Da empfehlen wir zum Beispiel Anbieter wie spamgourmet.com, wo ich ganz einfach eine Adresse für den Urlaub nutze. Die kann ich ja auch dann im Internetcafé nutzen etc. Und nach dem Urlaub benutze ich die nicht mehr. Ich habe dort ja auch in meinem Userkonto habe ich keine weiteren Daten gespeichert, wo jemand etwas mit anfangen könnte.
Ja, ich kann ja auch bei web.de oder bei gmx.de mir auch so Dummy-Dinger, die ich nachher überhaupt nicht mehr nutze, sind da, funktionieren für eine Zeit lang und dann ist das Ganze okay. Ja, ich glaube, das Beste ist, man nimmt wirklich keinen Computer mit in den Urlaub. Wie sieht's da bei Ihnen aus?
Also ich nehme schon meinen Computer mit im Urlaub, aber achte schon darauf, wenn ich meinen Laptop mitnehme, dass er verschlüsselt ist, die Festplatte. Das heißt, auch wenn ich meinen Laptop verliere oder gestohlen wird, dass keiner meine Daten dran kann. Und sehr, sehr wichtig ist, dass man auch von seinen Daten der Festplatte einfach ein Backup macht.
Sagt der Sicherheitsexperte Thorsten Obranzi von GData. Dankeschön.
Bitteschön.
Thorsten Urbanski hat eigentlich ganz vergessen zu sagen, dass man bei Handys auch aufpassen muss, wenn man im Urlaub ist, im Ausland ist, dass man nicht zu oft angerufen wird, denn das kann auch teuer werden, da die ganzen Roaming-Gebühren dann anschließend zu bezahlen. Das Schöne ist ja, dass man erst nachher erfährt, wie teuer der Urlaub war.
Ist aber etwas günstiger geworden jetzt, weil er die EU einen Deckel drauf gemacht hat.
Ja, Gott sei Dank, kann man sagen. Ne?
Aber eins sollte man in dem Zusammenhang, glaube ich, sagen, man sollte seine Mailbox ausschalten, weil es ist eine ganz blöde Sache, wenn ich im Urlaub angerufen werde und nehme das Gespräch nicht an, dann geht es zurück nach Deutschland in meine Mailbox, dann kostet es also einmal in dem Urlaubsland und dann auch nochmal zurück ein Gespräch von mir, das ist unverschämt dazu was. Also Mailbox ausschalten, einfach, fertig.
Dass wir jetzt so über die Telekommunikation und den Mobilfunk so reden können, als wäre es schon fast Vergangenheit, das ist erst. Das digitale Netz ist gerade erst am 30. Juni, also jetzt vor einer Woche, eröffnet worden und hat seinen 15. Geburtstag erst hinter sich. Und was daraus geworden ist, wir kennen ja die Zeit noch und da wollen wir ein bisschen drüber erzählen.
Ja. Ja.
Das war also als im Jahr 1985 auf der Funkausstellung in Berlin, wir waren dabei, da hat der Minister Schwarz-Schilling das C-Netz, das erste zelluläre Netz, eingeweiht, hat abgelöst das B-Netz.
Ja, aber muss man dazu sagen, das war nur für Bodybuilder gedacht. Ja. Ja, dieses portable Telefon, da musste man also wirklich mit langen Armen da ganz kräftig ziehen. Denn die Dinger, die haben hier Kilos gewogen. 8, 9, 10 Kilo, ein Portabeltelefon.
Ja, und wir hatten dann sehr schnell ein portables, ein Pucki. Das war ein ganz kleines, was natürlich aus
ganz
heutiger
klein,
Sicht,
also es hatte
aus heutiger Sicht groß war.
Die Größe eines Briketts hatte es etwa.
Ja.
Es passte also in die Gesäßtasche, wenn man in Kauf nahm, dass sie ausriss.
Und das kostete damals 10.000 Mark. Und wir haben ein Schnäppchen gemacht über die Telekom, haben wir da für 2.000 Mark das kaufen können.
Aber das war ein ganz tolles Telefon. Also,
ja,
also wenn wir auf der Cebit rumgelaufen sind und haben einen neuen Akkupack reingesagt, da konnte man 20 Minuten telefonieren, da war der leer.
Ja, ich hatte immer 3 Akkus bei der Cebit in meiner Tasche, die bollte so richtig aus, weil die Akkus waren auch nicht sehr leicht. Und das hat keinen ganzen Tag durchgehalten.
Die Bereitschaft.
Aber wenn du ein bisschen telefoniert hast, war zack, zack, war es leer. Und dann musste man nachts wieder laden und am nächsten Tag wieder die 3 Akkus in der Tasche. Es war schon eine Tortur, mit einem solchen Ding herumzulaufen.
Wir waren dann mal in Kamp Lindfort bei Siemens im Werk und haben uns da die Produktion angesehen und haben dort, der Wagenlehner war damals noch da, erinnere ich mich, gefragt, wie denn das aussieht, wenn das D-Netz jetzt eingeführt wird.
Es war kurz davor.
Ob die denn auch so klein würden wie diese Pockys, die Riesenklötze da. Und da hat er gesagt, na, also das glaube ich nicht, das wird sicherlich noch viele Jahre dauern, bis die D-Netz-Telefone so klein werden wie die heutigen C-Netz-Telefone.
Ja, reden wir doch einfach mal über Zahlen, um einen Begriff zu bekommen. Ein Autotelefon, da musste man eine Begründung haben im B-Netz, eine Begründung haben, dass man sowas benötigt. Hat nicht jeder gekriegt.
So eine Art Waffenschein.
Ja, kostete auch um die 30.000 Mark, so ein Ding hinten im Kofferraum drin. Hat eine irrsinnige Sendeleistung gehabt, weil wir ja nur 3 Sender in Deutschland hatten, glaube ich. Ne? So war das doch.
Ja.
Einen im Norden und einen in der Mitte und einen im Süden.
Ja, und das war handvermittelt. Man hat einen Hörer genommen und da hat sich das Fräulein vom Amt gemeldet, so wie in den 30er Jahren im Festnetz. Und da musste man dann sagen, wen man haben wollte. Aber man musste auch noch wissen, wo der sich ungefähr befindet, damit er in den richtigen Funkbereich gehen konnte.
Ja. Also. Und dann war der Traum der Provider war natürlich damit geschaffen. Der Anrufende musste zahlen und der Angerufene musste ebenso zahlen. So wie im Ausland heute bei den Handys. Und das waren 27.000 Leute, die ein Autotelefon hatten.
Zuletzt. Ja. Kurz bevor es abgeschaltet
und alle haben gestöhnt darunter und sagten, wir müssten doch neue Möglichkeiten schaffen. Da war das C-Netz, das war gedacht für 200.000.
Am Anfang
für 200.000.
Und dann haben sie es verdoppelt.
Und dann haben wir schon gedacht, 27.000 haben wir. Wer soll denn jetzt die 200.000 da machen? Und dann war es kurze Zeit danach, musste man schon die Frequenzen durch einen Trick verdoppeln auf 400.000.
Man hat die Bandbreite reduziert.
Und später musste man es noch auf 800.000.
Ja.
Und da war wieder Schluss. Und dann kam ja unsere Wende dazu und es hat sich herausgestellt, dass man eigentlich drüben im Osten nur mit C-Netz telefonieren konnte, weil dort die Infrastruktur als erstes geschaffen wurde. Und da stürzten sich alle auf dieses C-Netz und plötzlich war das C-Netz ruckzuck zu, bevor das D-Netz da war. Schon wieder dieser Engpass. Und dann, 92?
Da kam dann als erstes Mal von Motorola dieser Knochen, so ein halbes Kilo, dieses Teil. Das war schon eine Sensation.
50 überhaupt. Mark, oder wie war das?
Es gab die teilweise beim Metro und so ähnlichen Providern. Das war ja sowieso so eine ganz merkwürdige Geschichte. Die ganzen Dienstleister, die haben ja versucht, Kunden zu bekommen. Und dadurch, dass sie von ihrer Provision, die sie wiederum haben, weitergeben müssen, etwas abgegeben haben. Das ging so weit, dass man teilweise für 1 Euro oder eine D-Mark damals ein komplettes Telefon, was normal mehrere hundert D-Mark gekostet hätte, bekam. Und die haben dann darauf spekuliert, dass sie über die Gebühren, es waren ja hohe Grundgebühren, es waren hohe Minutenpreise, dass sie das Geld darüber wieder reinkam. Und damit hat man quasi die Leute gefangen.
Das ist ja heute eigentlich auch noch so, das Handy für 1 Euro oder für 0 Euro ist ja auch noch so eine Fängermethode.
Ja, es gibt nicht mehr so hohe Provisionen, ja, aber damals Minutenpreise gingen ja an die 2 D-Mark heran,
muss man sagen. 1,80 weiß ich noch.
Ja, 1,89 und so. Ja. Das war schon heftig. Da hatten jedes Telefonat hat wehgetan.
Es gab damals eine Prognose von unserem Postminister Schwarz-Schilling, der sagte, Ende der 80er, ich glaube es war 89, sagte, wir werden dazu kommen, dass wir zur Jahrtausendwende 1 Million Handys haben. Und das war damals eine Zahl, wo jeder sagte, nee, komm, das hat er doch gesponnen, diese Sache. Und als das Jahr 2000 kam, waren wir bei 6 Millionen, glaube ich, bei 6 Millionen Handys. Ja. Und heute sind wir weit in den Zehnerbereichen oben, bei 30 oder 40 Millionen.
Na gut, da kam nochmal ein Sprung, denn am 31. Dezember 2000 wurde das C-Netz, das analoge Netz, abgeschaltet. Ja. Und dann mussten alle, die da noch waren, mussten ins D-Netz rüber, in das digitale Netz. Ja, und heute sieht es so aus, dass allein an SIM ungefähr 1,3 pro Bundesbürger entfallen. Das heißt, jeder Bundesbürger hat statistisch gesehen mehr als eine einzige Möglichkeit zu telefonieren im digitalen Netz. Das ist ja irre.
Es ist ein irrsinniger Siegeszug gewesen. Warum kam es zu diesem Siegeszug? Ich glaube, das kann man auch relativ schnell beantworten. Weil das Handy eine Kommunikation ermöglicht, die der Mensch scheinbar will. Er will angerufen werden und er will selbst anrufen können. Und das braucht doch keine Subvention bis auf zur Anschaffung des Handys.
Unsere Zivilisation und Kultur beruht auf Kommunikation in der Hauptsache. Und beim D-Netz kam noch ein wichtiger Aspekt dazu. Man konnte plötzlich auch aus dem Ausland nach Deutschland und umgekehrt telefonieren, denn vorher war das ja so einfach nicht möglich, denn im Ausland konnte ich mit meinem C-Netz nicht mehr telefonieren, das war nur national. D-Netz ist plötzlich international. Ja. So, und das war eigentlich der große Sprung und das war der Anfang einer Erfolgsgeschichte.
Und ich werde es nie vergessen, wie du das erste C-Netz-Telefon in der Straßenbahn in Hannover genutzt hast, um deiner Frau zu erzählen, dass wir jetzt in eine Kurve fahren und dass die Leute alle sich da irgendwie in die Kurve neigen und das war unglaublich spannend, was du da erzählt hast.
Das war eine Reportage. Da habe ich geübt für heute, damit ich einen sogenannten Podcast machen kann.
So, jetzt müssen wir aber überleiten zum nächsten Thema. Es geht um die Veränderung der Handelsbeziehungen durch das Internet. Das Internet ist wirklich noch nicht sehr alt und 1994 haben wir damit angefangen als Computerclub-Redaktion. Wir gehörten zu den Pionieren im Grunde genommen und wir haben natürlich in all den Jahren, das sind ja jetzt nur 94 bis 2000, nur 13 Jahre, vieles erlebt, was das Internet verändert hat. Unter anderem fängt das Internet ja jetzt auch erst so richtig an, zu einem großen Handelspartner zu werden. International werden Geschäfte getätigt und international versucht man über das Internet Waren zu verkaufen und da gibt es vieles zu bedenken. Da fand in der letzten Woche gerade ein Workshop im Schloss Dachstuhl statt in Saarbrücken mit einem Professor Rudolf Müller, der in Maastricht lehrt. Und das Thema war Veränderung der Handelsbeziehungen durch das Internet. Was ist denn dabei herausgekommen, Herr Professor Müller?
Ja, Guten Tag erstmal. Wir hatten, wie in den letzten Workshops, die wir schon zu dem Thema hatten, wieder sehr spannende Diskussionen. Man sieht, dass die Interaktion zwischen Ökonomen, Informatikern und Spieltheoretikern mittlerweile dazu führt, dass man sehr viel besser versteht, wie jetzt die Gestaltung von Internetsystemen, wie zum Beispiel Reputationssystemen bei eBay oder wie zum Beispiel die Auktions Regeln bei eBay oder wie zum Beispiel die Art, wie eine Web-Suchmaschine wie Google gesponserte Werbung schaltet, wie das jetzt auf die Firmen auswirkt, welche Möglichkeiten die Teilnehmer darüber bekommen.
Was ist denn da so eigentlich, wenn ich an eBay denke? Da kann ich ja bewerten. Ich kann sagen, die Auktion, die ich da gemacht habe, lief wunderbar ab. Ich kann aber auch sagen, das Ganze klappte nicht. Der Bursche hat einfach nicht geschickt. Ich bin unzufrieden damit, negativ. Und dann kriege ich meistens auch als Bewerter auch eine negative Nachricht, sodass man sich manchmal denkt, willst du eine negative haben oder sollst du das einfach so laufen lassen? Du sagst weder positiv noch negativ. Ist das auch so Bestandteil von diesen Diskussionen, dass man da vielleicht was Besseres machen kann?
Ja, es gab dazu vor kurzem eine Studie von Wissenschaftlern von der Universität Köln, Herr Professor Ochsenfels war da beteiligt, und die haben sich jetzt neue Mechanismen ausgedacht, wo man diese Art von negativen Feedback gerade vermeidet, dass man sozusagen dieses Tit-for-Tat herausnehmen kann. Und da haben sie hier im Laufe des Workshops erste experimentelle Ergebnisse dazu präsentiert.
Und wann kann ich diese nutzen? Wann sind die umgesetzt?
Soweit ich weiß, ist man da gerade dabei, um da schon Umsetzung bei eBay also zu machen. Es war also eine Studie, die ist im Rahmen einer Revision dieser Reputationssysteme gelaufen und ich erwarte das in naher Zukunft. Aber genau kann ich es jetzt nicht sagen, wann es online geht sozusagen.
Herr Professor Müller, Sie sagten eingangs, dass man mittlerweile auch versteht, wie das Ranking bei Google funktioniert, wie irgendwelche Firmen ihre eigenen Darstellungen an die Spitze der Suchergebnisse bringen. Können Sie dazu etwas sagen? Wie kann ich das erreichen?
Naja, es ist so, dass man, wenn man sich die Google-Mechanismen, wenn man das Ranking-Verfahren anschaut, dieses PageRank-Verfahren, dann ist es halt so, dass danach schaut, wie verschiedene Webseiten sich gegenseitig referenzieren. Und indem man das jetzt künstlich manipuliert, teilweise über künstliche Anfragen, die man über Agenten an die Google-Maschinen schickt, gibt es durchaus Möglichkeiten, um sich da nach vorne zu bringen. Das ist so die eine Seite vom Google. Die andere Seite, die ist eigentlich, glaube ich, in der Öffentlichkeit viel weniger bekannt ist, sind die kommerziell geschalteten Links bei Google. Wenn man da ein Suchwort eingibt, dann sieht man, dass an der rechten Seite normalerweise oder auch am Kopf von so einer Seite eine Links erscheinen, die eine etwas andere Hintergrundfarbe haben. Das sind sogenannte Sponsored Links. Und die verkauft Google. Und das Spannende ist jetzt, dass die werden jetzt nicht über feste Preise verkauft, sondern die werden permanent über Auktionen verkauft. Und wir hatten auch dazu auf der Konferenz wieder Vorträge, wo das Design von diesen Auktionen, die Auktionen ähnlich bei eBay sind, besprochen wurde. Und auch da stellt sich wieder die Frage, wie kann jetzt so eine Firma, die erscheinen will in diesen Links, am besten bieten bei diesen Auktionen? Gegeben die Regeln der Auktion. Man muss sich vorstellen, dass es relativ schnell sehr teuer werden kann. Also wenn Sie als Nutzer einmal auf einen Link klicken, dann verdient Google etwa 10 bis 15 Cent an diesem Klick. Und das heißt auch umgedreht, dass die Firma, auf deren Link Sie klicken, das auch bezahlen muss. Und dieser Preis wird halt über Auktionen festgestellt und da kann das Budget relativ schnell auf sein. Und da kommen halt jetzt wieder ganz neue Fragen rein. Wie kann ich, wenn ich nur ein beschränktes Budget habe, wie verteile ich jetzt meine Gebote in dieser Auktion über die Zeit? Will ich schnell sehr viele Links haben, verbiete ich nur alle 3 Wochen mal einen hohen Preis, um dann sehr weit oben zu erscheinen und so weiter.
Kann ich denn als Firmeninhaber das Ganze verstehen, wie so etwas geht? Oder muss ich das in andere Hände geben? Muss ich da irgendeinen Broker haben, der für mich das Ganze im Internet macht?
Na, ich denke mal, dass die wissenschaftlichen Arbeiten, die wir jetzt hier diskutiert haben in der letzten Woche, dass die nahe für den Laien sehr schwierig zu verstehen sind. Aber trotzdem, manchmal kommt es doch wieder auf ganz einfache Regeln hinaus, die man sicherlich dann mit ein bisschen Mühe in Literatur umsetzen könnte, die wiederum für den Laien verständlich ist. Ich sehe auch in Zukunft da durchaus einen Markt für Agenten, die für die Firma diese optimale Bietstrategien implementieren. Sprich, sie sagen dem Softwareagenten nur, was sie maximal bezahlen wollen und geben ein paar Zielvorgaben und der setzt das dann wieder über entsprechendes Verfahren in die beste Bietstrategie um, gegeben die momentane Marktsituation bei
Google. Werden das dann Menschen sein, diese Agenten, oder kann man das auch mit Robotern erreichen?
Das sehe ich als eine Aufgabe von Robotern. Ich meine, es ist ja heute schon so, dass bei eBay man seine Gebote direkt an eBay abgeben kann. Man kann sie aber auch an kleine Software-Roboter oder Software-Agenten abgeben, die dann sogenannte Last-Minute-Bits machen und dann gemäß gewisser Theorien hoffen, den Preis entweder günstiger zu haben oder auch die Wahrscheinlichkeit zu einem gewissen Preis das Objekt zu gewinnen.
Ja, ganz kurz noch eine Frage. Hat das Internet heutzutage in puncto Handel und so weiter noch was mit dem traditionellen Handel zu tun? Oder kommen da völlig neue Strukturen hervor?
Also ich denke, da wo es sehr viel mit dem traditionellen Handel zu tun hat, ist es gar nicht so konkurrenzfähig. Es ist da sehr konkurrenzfähig, wo neue Strukturen hineinkommen. Mhm. Also eBay ist ein Beispiel, wo Güter gehandelt werden, die nie gehandelt hätten werden können ohne das Internet. Die Digitalisierung von Musik, iPod und so weiter ist ein Beispiel, wo ein Produkt auf eine ganz andere Form heute vertrieben und verkauft und verhandelt wird. Und bis zu Dating-Services, die halt auch ganz anderes Matchmaking ermöglichen als traditionelle Möglichkeiten.
Okay, vielen Dank nach Dachstuhl. Ich glaube, das war interessant, darüber nachzudenken, wie sich unsere Welt immer wieder weiter verändert. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Letztens hatte ich einen Traum, ganz merkwürdig. Ich konnte mich, nachdem ich wach wurde, daran erinnern. Ich lag noch so auf meinem weichen Kissen und erinnerte mich an eine winzige Firma, von der ich träumte,
Eine weiche Firma?
Nein, ein weiches Kissen. Und diese Firma, die hat ihre Marktmacht benutzt und hat anderen Firmen gesagt, wenn du mit dem Computerclub 2 zusammenarbeitest, dann bekommst du von uns keine Aufträge mehr. Oh, das habe ich gedacht, das ist doch unwirklich. Das kann
träumst du aber auch einen Mist zusammen.
Ja, oder die hat irgendwelche anderen Leute, die auch nur so ein bisschen mit denen zusammengearbeitet haben oder so, hat sie gesagt, habt ihr das nötig, wenn ihr mit dem weiter zusammenarbeitet, dann seid ihr nicht mehr unsere Partner. Und dann bin ich wach geworden.
Kann doch gar nicht sein, dass sowas passiert.
Nein, dann bin ich wach geworden und im ersten Moment habe ich gedacht, Mensch, eigentlich bin ich ja stolz, dass wir als Computer Club 2 so bedeutend sind, dass wir irgendwelche Firmen da zu veranlassen, solche Dinge zu machen. Aber als ich dann gemerkt habe, dass das ein Traum war, habe ich gedacht, na ja, gut, in Wirklichkeit kann sowas ja überhaupt nicht passieren. Aber manchmal hat man eben Träume.
Ich glaube auch, dass sowas niemals passieren kann und dass die Menschen sind auch eigentlich viel besser. Als du glaubst, als du träumst.
Das glaube ich auch.
Und das Ganze mundet vielleicht sogar darin, dass wir wieder einen Hinweis machen können auf unsere Fernsehsendung.
Am 24.07.
Das ist also gar nicht mehr weit bis dahin. Und der Inhalt, wir haben es ja schon kurz angesprochen, wird NGN sein, also Next Generation Networks. Und es wird eine Stunde lang sein. Wir werden interessante Gespräche machen und auch was zum Zeigen haben.
Und wir werden, glaube ich, auch mal so ein bisschen erzählen, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, diesen Computer Club 2 zu machen, wie hat sich das entwickelt und warum machen wir jetzt eine Sendung im Fernsehen, eine Geburtstagssendung. Und dann kommt es eigentlich auf unsere dann Zuschauer an, dann sind es ja nicht mehr die Kleinen.
Sondern ich hoffe aber, die hören auch zu.
Ja.
Brauchen wir nur umzudrehen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer oder umgekehrt.
Mhm. Ja, das müssen wir dann machen. Ja. Also wir müssen sie von unserer Hörfunkaktivität auf der Sehaktivität und umgekehrt locken. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt, um es mal so als Traum wieder anzuschauen.
Schon wieder ein Traum, aber den träume ich auch. Und ich träume jetzt davon, dass wir Sie sehr freundlich verabschieden aus dieser Sendung, indem ich den Daumen hochhebe und EBÜB sage.
Ich bin natürlich beim EBÜB dabei.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.